free audio post-production by Alphonic.com.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und heute gibt's für euch den Lesemonat Oktober 2025. Im Oktober habe ich insgesamt 5.636 Seiten oder Minuten gehört oder gelesen. Das gehört mit zu einem meiner umfangreichsten Lesemonate dieses Jahr. Denn ich habe 16 Titel gehört oder gelesen, 6 Bücher, 10 Hörbücher und keine E-Books. Und ich habe bei meinen Lesevorhaben wirklich nichts gemacht. Ich habe keinen Titel aus 12 für 2025 gelesen, ich habe keine Reihe weitergelesen und ich habe keinen Subsenior gelesen. Und ich glaube, das wird mir nach hinten raus ganz schön in den Arm beißen. Fangen wir an mit dem ersten Hörbuch dieses Monats. Today I'll Fall for Him aus der Today-Reihe von Bianca Wege ist mal ebenso bei der Libby-App aufgetaucht, ist erschienen bei Argon Romance mit einer Laufzeit von 10 Stunden 42 Minuten aus Juli 2025. Gelesen von Caroline Wege, die hat nur ein Ergebnis gehabt irgendwie bei Audible und ich habe mich gefragt, ist das die Schwester der Autorin? Hat jedenfalls gut gelesen, sehr professionell. Der aktuellste, aber hoffentlich nicht der letzte Band der Reihe rund um die Volleyballmannschaft in Haverswil. Angelina, die ältere Schwester von Asher aus Band 1, hat bei ihrem anspruchsvollen Jurastudium in New York eine Prüfung versemmelt und auf der Arbeit ebenfalls Fehler gemacht. Nun ist sie vorübergehend an ihrer eigenen Uni gesperrt und studiert stattdessen in Haverswil bei ihrem Bruder weiter. Zusätzlich zu einem Job in einer Anwaltskanzlei, die auf Pro-Bono-Fälle spezialisiert ist und die Kursunterlagen aus New York lässt sie sich auch noch zuschicken, um den Anschluss nicht zu verlieren. Kein Wunder, dass ihr Leben komplett durchgetaktet ist und sie ohne ihre To-Do-Listen nicht zurechtkommen würde. Keiner soll ihre Niederlage erfahren, doch ein Fremder kriegt alles mit. Als sich dieser Fremde als Riven, der Coach von Ashers Volleyballmannschaft, herausstellt, setzt Dina alles daran, ihn zum Unterschreiben eines Verschwiegenheitsvertrags zu bewegen. Doch Riven stellt Bedingungen und so schließen sie einen Pakt. Er darf To-Do streichen, sie stellt für ihn Wochenaufgabenpläne zusammen. So kommen sich die beiden immer näher und Funken fliegen. Es war süß und ich mochte sowohl Riven als auch Lina. Riven mit seinen durch einen Autounfall zerschmetterten Träumen von einer Volleyballkarriere als aktiver Spieler, der erst nicht mit seiner Mannschaft warm wird und ein bisschen verloren wirkt, und Lina mit ihrer durchorganisierten Art, die alles schaffen will, aber irgendwann akzeptieren muss, dass ausreichend genug ist und man auch mal Pausen im Leben braucht. Der aufkommende Konflikt war sehr plausibel und auch nicht zu zuckergussig gelöst in meinen Augen. Ich mag die ganze Clique mit Layla und Inya und den Volleyballjungs und hätte sehr gerne noch weitere Bände in dieser Reihe. Ich muss sagen, zwischendurch bin ich ein bisschen durcheinander gekommen mit der zwischenzeitlich gehörten Reihe Hopeful Dragons von Laura Willett, wo es ja um Basketball geht, aber das ist vielleicht an der Stelle auch ein Tipp für jeden, der oder die ähnliche tolle Bücher lesen möchte. Ist ebenfalls mit Sporthintergrund, Unisetting und einer wachsenden Freundes- und Liebesgruppe. Hierfür gibt's von mir 4 Sterne. Als nächstes habe ich gelesen The Serpent and the Wings of Night aus der Crowns of Nyaxia-Reihe von Carissa Broadbent. Das ist bei Carlsen erschienen mit 540 Seiten aus dem Jahr 2024. Und es war eine Leserunde mit Becker von Beckers Bibliotheka. Es war actionreiche Romantasy mit Schwächen im Worldbuilding. Oraya wächst als Ziehtochter des Vampirkönigs in einer Welt voller Gewalt und Ungerechtigkeit für die Menschen auf. Ihrem Vater konnte sie dabei immer vertrauen. Doch welche Agenda verfolgt er damit, sie in einen rituellen Kampf auf Leben und Tod in verschiedenen Prüfungen unter lauter Vampiren zu schicken? Unter den anderen Teilnehmern fällt ihr schnell Rain auf, der ihr Verbündeter wird. Rain ist so ganz anders als alle Vampire, die sie bisher kennengelernt hat, und Oraya beginnt ihm zu vertrauen. Doch spätestens bei der letzten Prüfung werden sie wieder Feinde sein. Buffy trifft Hunger Games. Es hat uns beiden echt gut gefallen und eine Sogwirkung entfaltet. Gerade die Charakterzeichnung hat mir sehr gut gefallen. Rain mit seinem lässigen Humor und seiner unterstützenden Art, wenn auch ein bisschen grumpy, fand ich super. Und auch Oraya hat nach und nach ihre Mauern fallen lassen und gezeigt, dass sie großes Mitgefühl, insbesondere mit anderen Menschen, hat und sich oft fühlt, als würde sie zwischen den Stühlen sitzen. Handlungstechnisch ist hier so einiges passiert und es gab viele Kämpfe und brenzlige Situationen. Einzig die Regeln dieser Vampirwelt waren leider nicht zufriedenstellend rausgearbeitet. Zum Beispiel, wie können die Menschen weiterhin unter den Vampiren überleben, wenn sie wie Vieh gesehen werden, es aber kaum noch Menschenkinder gibt? Wie sind die Spielregeln dieser Welt? Politik, Religion, Gesetze und so weiter. Das war leider alles nicht so gut erklärt. Es war düster, aber nicht brutal, was für mich auch immer eine gute Mischung war. Und die Liebe kam Slowburn-mäßig daher. Auch ins Schlafzimmer folgen wir selten, aber mit offener Tür. Insgesamt sehr unterhaltsam und leider der Beginn einer 5,5-teiligen Reihe, von der ich keinen weiteren Band auf dem Sub hatte. Dazu aber dann später mal mehr. Für diesen Band 4 Sterne, und was ich noch unbedingt erwähnen muss, ist, dass eine Nebenfigur Ilana hieß. Das fand ich sehr, sehr, sehr verrückt. Das habe ich noch nie gehabt. Ich kann dieses Jahr Weihnachten gar nicht abwarten und möchte auch auf jeden Fall in der Vorweihnachtszeit und eigentlich auch schon ab November ganz, ganz viele Weihnachtsbücher lesen oder hören. Und da habe ich mich umso mehr gefreut, dass Jasmin Zipperling mir ihre drei Bücher Himmeldonnerglöckchen, Zickiger Zuckerguss und Pumpiger Puderzucker zugeschickt hat. Das sind also Rezensionsexemplare. Die ersten beiden Titel sind bei Books on Demand erschienen, der dritte bei Edition Roter Drache. Und sie haben 76, 72 und 65 Seiten und sind aus den Jahren 2019, 2020 und aus September 2025. Und es sind richtig süße Kinderbücher ab 5 Jahren für die Vorweihnachtszeit. In Himmeldonnerglöckchen, Hopsis Abenteuer in der Weihnachtswerkstatt, geht es um Hopsi, die kleine angehende Osterhäsin, die von den anderen Hasen gehänselt wird. Als ihr der Weihnachtswichtel Michi über den Weg läuft, folgt sie ihm in die Weihnachtswerkstatt und lernt Weihnachten kennen. Dort darf sie einen Schwibbogen aus Holz bauen, Purzelbäume schlagen und schmatzen, wie sie lustig ist, und lernt sogar Plätzchen zu backen. Doch die Elfen und Wichtel müssen noch so viel vorbereiten, aber irgendjemand klaut immer alle Plätzchen. Hopsi muss schnell herausfinden, wer, damit ihre neuen Freunde wieder zu Kräften kommen. Es war wirklich sehr niedlich, mit tollen Illustrationen von Esther Wagner und sogar mit einem Rezept für die von Hopsi erfundenen Zimtsterne versehen. In Zickiger Zuckerguss knüpfen wir direkt an Hopsis erstes Abenteuer in der Weihnachtswerkstatt an. Ihr Drangsalierer Lutz hört nicht auf, sich über Hopsi lustig zu machen und wird zu einem Tag Praktikum in der Weihnachtswerkstatt verdonnert. Findet er natürlich gar nicht lustig, fängt aber an, auch als Osterhase in der Ausbildung, dem Charme von Weihnachten zu verfallen. Außerdem gerät kurz vor Heiligabend Weihnachten in Gefahr, denn jemand hat das Fenster im Rentierstall offen gelassen und nun sind sie alle erkältet. Hopsi begibt sich auf einen gefährlichen Ausflug in eine Schlucht, in der eine magische Heilpflanze wächst. Ebenfalls super liebevoll geschrieben und ganz toll und niedlich illustriert, hat mir ebenso gut gefallen. Ist auch schön divers, mit Wichteln und Kindern, mit allen möglichen Haar-, Augen-, Hautfarben. Das finde ich auch sehr schön. Als Extra gab es hier ein Bild zum Ausmalen. Pumpiger Puderzucker gehört für mich zur selben Reihe, denn Hopsi, Michi, Angelina und Co. kommen auch hier wieder drin vor. Dieses Mal geht es aber um die 7-jährige Nami, die traurig ist, dass ihre Mama immer an Heiligabend arbeiten muss. Da enthüllen ihre Eltern ihr ein großes Familiengeheimnis, das viel mit der Weihnachtswerkstatt zu tun hat. Und später springen Nami und ihre Freunde ein, um Weihnachten zu retten. Auch wieder zuckersüß, mit tollen Botschaften, sehr fantasievoll und weihnachtlich geschrieben. Hat mir auch wieder super gefallen. Ich gebe allen drei Bänden 4 Sterne. Wenn ich halbe geben würde, wären es 4,5. Haben mir alle gut gefallen und sind echt süße weihnachtliche Geschichten mit bestärkenden Botschaften. Als nächstes habe ich Erwachte Magie aus der Ravenhall Academy Reihe von Julia Kuhn gehört. Das habe ich eigentlich als Carlsen-Buch auf dem Sub mit 396 Seiten aus dem Jahr 2023. Habe es aber über Libby gehört und zwar bei Silberfisch erschienen mit 12 Stunden 4 Minuten Laufzeit. Gelesen von Nora Jokoscha, die hat 206 Ergebnisse auf Audible. Sie hat es auch gut gemacht, nur es hat mich getriggert, dass sie jedes Mal statt Shadow ausgesprochen hat, wie Play-Doh, nur mit also ganz merkwürdig. Gab, wie gesagt, einen Raben in der Reihe, der heißt Shadow. So wird er geschrieben. Und sie hat aber jedes Mal Shadow gesagt. Keine Ahnung. Fand ich sehr, sehr merkwürdig. Nachwuchshexe Lily hat sich kaum in der Ravenhall Academy eingelebt. Da wird sie für einige Monate nach Irland verfrachtet. Zur mächtigen Hexe Emilia. Denn Lily ist halt bei Vollmond in der Walpurgisnacht geborene. Eine so mächtige Hexe, dass sie zur ebenso mächtigen Emilia in die Leere gehen soll. Nach den Vorkommnissen im letzten Band hat Lily Gedächtnislücken und ein schlechtes Gefühl bei einem Mitschüler, dessen Aura außerdem schwarz ist. Aber sie kommt einfach nicht drauf herum. Egal. Hier hake ich direkt mit meiner Meinung ein. Die übergreifende Handlung mit einem bösen Komplott ist weiterhin sehr unrealistisch und schwer nachvollziehbar gewesen. Eine Person ist im ersten Band gestorben und alle haben eine Art Blackout, aber keiner checkt, beziehungsweise forscht tiefer nach. Bei Lily, der frisch gebackenen Hexe, okay, könnte sein. Aber bei den ganzen Lehrern der Academy, Lillys Oma und so weiter, gestandene Hexen, das kaufe ich der Autorin bzw. der Geschichte nicht ab. Der Irland-Teil nimmt gut 2/3 der Geschichte ein, währenddessen parkt die übergreifende Handlung und der böse Masterplan wird monatelang nicht weiter verfolgt, bis Lily wieder da ist, stärker und besser ausgebildet als jemals zuvor. Und alles ist extrem auf Cozy Halloween geschrieben. Die Zeit in Irland ist geprägt vom Lernen, in dem Lily permanent gegen böse Kobolde, Banshees und Poltergeister kämpfen muss, ohne vorher großartig Zaubersprüche oder Kampfstrategien beigebracht bekommen zu haben. Währenddessen muss sie seltene Zauberpflanzen für einen Trank sammeln, dessen Wirkweise ihr verschwiegen wird. Das Ende der Dialogie dann war mir zu zuckergussig, sodass alle Bösewichte ihre gerechte Strafe kriegen und Lily auch in der Liebe glücklich werden kann. Es tut mir leid, aber man muss diese Reihe nicht lesen. Von mir 1 Stern. Anschließend habe ich gelesen Moon Road von Sarah Leipziger. Das war ein Rezensionsexemplar aus dem S. Fischer Verlag mit 431 Seiten aus Juni 2025. Kathleen und Yannick haben vor fast 22 Jahren ihre Tochter Una verloren. Nun wurden in Tofino, wo sie sich zuletzt aufhielt, menschliche Überreste gefunden. Da Yannick Flugangst hat, fahren die beiden in einem Truck einmal durch ganz Kanada, von Ost nach West, und die Reise wird zu einer Möglichkeit des Abschlusses für die beiden. Das war herzzerreißend und wird sicher noch lange nachhallen. So eindrücklich geschrieben, ich war komplett in der der Gefühlswelt von Kathleen und Yannick gefangen. Die Kapitel alternieren zwischen ihrer und seiner Insicht mit sporadischen Kapiteln von Unas letzten Tagen vor ihrem Verschwinden dazwischen gestreut. Was mich irritiert hat, der Roadtrip beginnt erst nach 150 Seiten. Gerade zu Anfang habe ich gedacht, oh, bitte lass es nicht so überkandidiert weitergehen. Da wirft Kathleen einen Aschenbecher nach Yannick, weil er ihr erzählt, er bekommt noch ein Kind mit einer weiteren Frau, ausgerechnet eine Tochter. Und in seiner Wut rupft er unter anderem ganz metaphorisch einen Löwenzahn aus und das wird so schicksalsschwer beschrieben. Ich zitiere mal. Sie sah zu, als er einen Löwenzahn mit all seinen grünen Blättern aus dem Gras herausriss. Und sie sah zu, als er den Löwenzahn zwischen seinen blutigen Händen zermalmte und dann über seine zermalmenden Hände wütend wurde. Er warf das geschundene Kraut hinter sich, dessen weiße Wurzeln einen wütenden Bogen in die Luft kerbten. Einen Augenblick lang standen die winzigen schwarzen Erdkrumen, die von den Wurzeln davonstoben, mitten im Flug, still. Ich muss aber sagen, der Rest des Buches war sehr zugänglich und atmosphärisch und es war herzzerreißend beschrieben, wie insbesondere Kathleen völlig aus der Bahn geworfen wird, so richtig in ihren Gefühlen strandet, immer wieder aneckt mit ihrer schroffen Art und so gar nicht aus ihrer Haut raus kann. Auch nicht, um sich bei ihrer besten Freundin zu entschuldigen, von der sie immer nur nimmt und nimmt und nimmt und sie dann noch kritisiert. Dieses Buch könnte jedem gefallen, der gerne True Crime liest oder hört, mit deutlich mehr Fokus auf die Angehörigen und wie es ihre Leben zerstört, wenn ein Familienmitglied verschwindet. Die jahrelange Ungewissheit, wie sich das auswirkt und so weiter. Man fiebert die ganze Zeit mit. Sind die Knochen Unas? Können Yannick und Kathleen in irgendeiner Form damit abschließen und den Verlust verarbeiten? Das Buch ist sicher nichts für Ungeduldige. Hier ist ganz klar der Weg das Ziel. Zwischendurch dachte ich auch, hoffentlich bekommen die beiden eine eindeutige Antwort und es wird kein offenes Ende. So war es dann zum Glück auch, aber ich musste mich wirklich teilweise beherrschen, nicht vorzublättern. Insofern war es auch spannend. Von mir hierfür 4 Sterne. Und da ich ja nicht genug Auswahl auf meinen diversen Subs habe, habe ich zu Two Can Play von Ellie Hazelwood gegriffen. Das ist bei Spotify Audiobooks erschienen, 4 Stunden und 25 Minuten Laufzeit, aus dem Jahr 2024. Ich habe es über die Bibliothek ausgeliehen. Gelesen von Kelsey Navarro Foster, die hat 139 Ergebnisse und hat es gut gelesen, ich habe keine Beschwerden, ist eben eine kurze englischsprachige Novelle und eine altbewährte Ellie Hazelwood Storyline. Viola und Jesse sind Spielprogrammierer in Konkurrenzfirmen, kennen sich aber schon ewig. Viola denkt, Jesse mag sie nicht, was sich als Missverständnis herausstellt. In einem exklusiven Skihotel, zu der beide Firmen gezwungen werden, um weiter an einer Videospielreihe arbeiten zu dürfen, die auf Violas und Jessys Lieblingsbuchreihe basiert, knistern auf einmal die Funken und die beiden beginnen eine Liebesbeziehung. Ja, was soll ich sagen? Ellie Hazelwood schreibt eigentlich immer wieder dieselbe Geschichte mit leicht unterschiedlichen Ausprägungen. Die Sexszenen sind sehr explizit und cringe, weil die Männer immer die Wahnsinns haben und beide spontan beschließen, dass Kondome nicht nötig sind, weil ja auch jeder immer und jederzeit sich kurz zuvor erst medizinisch auf Geschlechtskrankheiten hat durchchecken lassen. Ich liebe aber ihren ganz speziellen Humor, der auch hier wieder voll durchgeschlagen hat. Man merkt einfach, sie hat Spaß beim Schreiben, was sich in der Leichtigkeit der Geschichten niederschlägt und es hat mir deswegen gut gefallen. 4 Sterne von mir. Als nächstes habe ich gehört, Die Seele des Biests aus der Lady of the Wicked Reihe von Laura Labas. Habe ich eigentlich als Piper bzw. Chest of Fandoms Ausgabe im Regal mit 427 Seiten aus 2021. Aber mal wieder über die Bücherei gehört. Erschienen im Osterworld Verlag mit 13 Stunden 35 Minuten Laufzeit. Und gelesen von Dagmar Bittner, Moritz Pliquet und Sarah Grunert. Die haben 390, 76 und 8 Ergebnisse und haben es alle wieder gut gemacht. Im zweiten Band der Reihe folgen wir weiterhin unserer Halbhexe Darcia, die ihre Schwester von den Toten auferstehen lassen möchte, und ihrem verbannten Prinz Val, der seit einer Verfluchung damit kämpft, dass er sich unkontrolliert in ein gefährliches Biest verwandelt, wenn er sehr aufgeregt ist oder angegriffen wird. Wird es Darcia gelingen, die Herrin der Wicked zu werden und ihre Macht für ihre Schwester einsetzen können? Wird Val wieder in Gnaden kommen und vielleicht sogar sein Königreich regieren, obwohl seine durchtriebene Schwester auf dem Thron sitzt? Und hat Vals und Darcias Liebe eine Chance, wo sie sich so viel gegenseitig verschweigen? Es ist wieder ziemlich viel passiert, aber es war weiterhin gut geschrieben. Ich habe auch den zweiten Band sehr gerne gelesen. Die Charaktere sind nicht nur schwarz und weiß, sondern handeln zweifelhaft. Man hat sie aber trotzdem gerne, vor allem Darcias wachsende Entourage, die Found Family, geradezu schreit. Zum Ende dieses Bandes hin wurden eigentlich alle offenen Handlungsstränge fein säuberlich verpackt. Nur um dann im allerletzten Abschnitt nochmal einen Cliffhanger rauszuhauen. Da das Buch aber schon 2021 erschienen ist, bin ich mir mehr als unsicher, ob da noch ein dritter Band kommt. Ich habe die Reihe insofern gerne gelesen bzw. gehört. Von mir hierfür 4 Sterne. Dann ist der Herbst ja auch immer die Zeit für Thriller und deswegen habe ich Himmel, Erden, Blau von Romy Hausmann gehört. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Hörverlag mit einer Laufzeit von 13 Stunden 55 Minuten und im August 2025 erschienen. Gelesen von der Autorin Felix von Manteuffel, Anna-Maria Mühe, Uwe Teschner, Florian Grigorczyk und Leslie Malton. Die haben folgende Ergebnisse auf Audible produziert: 38, 143, 10, 690, 5 und 39. Also ganz unterschiedlicher Grad an Häufigkeit, mit denen beispielsweise Hörbücher eingesprochen wurden. Es sind also ganz schön viele Sprecher aufgefahren, zum Beispiel auch einen meiner absoluten Lieblinge, nämlich den Uwe Teschner. Die haben alle gut gelesen und man konnte sie auch gut voneinander unterscheiden und ich finde, das ist insbesondere bei sowas auch sehr wichtig. Vor 20 Jahren ist Julie Novak aus ihrem wohlbehüteten Elternhaus verschwunden. Angeblich entführt, aber die Entführer fordern wortreich nur 30.000 Euro und melden sich dann nie wieder. Mittlerweile ist der Fall kalt und ihr Vater, der ehemals erfolgreiche Arzt Theo, ist dement. Bevor er alles vergisst, möchte er den Fall mit Podcasterin Liv nochmal aufräumen. Aber er hat vergessen, was dabei alles so ans Licht kommen könnte. Romy Hausmann kann einfach so gut schreiben. Insbesondere den Vater, Theo, mit seiner fortschreitenden Demenz bzw. schwankenden Vergesslichkeit hat sie so gut getroffen, wie er an einem Tag recht klar ist, am nächsten aber die simpelsten Wörter durcheinander bringt, obwohl er doch eigentlich als Arzt ein gebildeter Mann ist. Ich musste an der einen oder anderen Stelle unfreiwillig schmunzeln, was bei dementen Personen gemein ist, aber er nennt zum Beispiel seinen Schwiegersohn konsequent Reinhard statt Richard oder haut bei komplizierten Wörtern nur ganz knapp daneben und ich fand es einfach leider funny. Auch seine verbleibende Tochter Sophia, die sich nun um ihn kümmern muss, wird wahnsinnig gut im Spagat zwischen Job, Adoption und sich um ihren Vater kümmern dargestellt. Auf beiden lastet das Verschwinden von Julie immer noch wie ein täglicher Schatten. Liv ist die dritte größere Figur und wir folgen auch noch Julies Ex-Freund Daniel, der sehr suspekt rüberkommt. Auch Liv wird interessant beschrieben und ist vielschichtig, sowie in einer eher toxischen Beziehung mit ihrem Podcast-Partner, was aber keiner mitkriegen soll. Die Auflösung war mir ein bisschen zu viel in zu kurzer Zeit und auch zu viele Verbindungen und Kungeleien unter den Charakteren, die ziemlich aus dem Hut gezaubert wurden. Deswegen gibt es ein bisschen Abzug, sonst wäre es der perfekte Thriller gewesen, mit Tiefgang und vor allem mega geschrieben. Insgesamt aber absolut empfehlenswert. 4 Sterne von mir. Eigentlich sollte ich ja Subsenioren abbauen, stattdessen habe ich zu Vengeance aus der Academy of Dream Analysis Reihe von Ruby Brown gegriffen, was relativ kurz erst auf meinem Sub überhaupt gewesen war. Eigentlich hatte ich es als Buch auf dem Sub von Forever mit 448 Seiten aus dem Jahr 2024. Ich habe es jetzt aber auch wieder über Libby gehört, bei Hörbuch Hamburg erschienen mit einer Laufzeit von 13 Stunden 43 Minuten. Gelesen von Sarah Dorsel und Leonard Hohm. Die haben 193 bzw. 86 Ergebnisse. Die Stimmen waren beide gut. Und ich meine, ich habe vorher noch keinen von den beiden gehört. Leider hat mich die Geschichte nicht gecatcht. Es war ziemlich 0815 Dark Academia. Nemesis fängt an der Academy of Dream Analysis an. Was aber niemand weiß, sie ist gekommen, um ihren Bruder zu rächen, der als Schlafwandler in die Träume anderer einsteigen konnte. Eine Eigenschaft, die die Traumgesellschaft hasst. Deshalb wird Nemesis kritisch beäugt, ob sie nicht auch eine Schlafwandlerin ist. Die aktuelle Leiterin der Academy ist, so wurde es Nemesis immer von ihrer Mutter eingebläut, die Mörderin ihres Bruders. Leider kommt Nemesis an der Academy das erste Mal so richtig an. Bekommt Freunde und ausgerechnet zwischen dem Neffen der Leiterin, Mercy, und ihr bahnt sich was an. Kann das gut gehen? Was ist damals wirklich passiert und bekommt Nemesis ihre Chance auf Rache? Mein größter Kritikpunkt an dem Buch war, neben der gefühlt schon oft gelesenen Story mit Schulsetting, dass ich einfach nicht an die Charaktere rangekommen bin. Obwohl wir viel aus ihren Köpfen mitkriegen, haben sie Geheimnisse vor den Lesenden, die teilweise erst kurz vor Ende des Buches rauskommen. Denkt man am Anfang noch, dass Nemesis freiwillig und aus Liebe die Rachepläne ihrer Mutter verfolgt, gibt es auf einmal Einblicke in die wahren Zustände im Hause Schlafwandler. Noch krasser ist es mit Mercy, der quasi im letzten Kapitel einen Cliffhanger produziert. Ich habe die Charaktere nicht durchdrungen und auch leider nicht gefühlt. Deshalb konnte ich zum Beispiel den intimen Szenen auch so gar nichts abgewinnen. Zudem hat sich Nemesis alles andere als subtil verhalten, was ihre Rachepläne anging. Das war fast schon lächerlich. So schreibt sie zum Beispiel alles offen in einer ihrer ersten Unterrichtsstunden auf und hat Glück, dass ihr Prof nicht sie auswählt, ihren Zettel vorzulesen, was er bei einer anderen Mitschülerin tut. Als unerfahrene Traumwanderin versucht sie wieder und wieder in die Träume der Academy-Leiterin einzudringen, was diese erfahrene Person natürlich total schnell merkt. Ich weiß ehrlich gesagt auch bis heute nicht, wie sie ihren Bruder konkret rächen wollte. Und dass sie Nemesis heißt, ist das grüne Sahnehäubchen. Schade. Die Welt war interessant, zum Beispiel verstärken viele Träume ihren Schlaf mit Mohn, also Opiaten, und werden davon abhängig. Das spielte auch beim Ableben von Nemesis Bruder eine Rolle. Und auch die Nebencharaktere waren interessant gezeichnet und eine tolle, diverse und moralisch graue Freundestruppe wurde beschrieben. Aber ich habe den ersten Band einfach nicht gefühlt. Ich war nicht großartig involviert in den Hauptplot und die Protagonisten. Ist mir eigentlich echt egal, wie das weitergeht. Daher endet meine Reise mit dieser Reihe hier für mich. Von mir hierfür 3 Sterne. Als nächstes habe ich gehört Very Bad Company von Emma Rosenblum. Das war ein Rezensionsexemplar aus dem Hörverlag. Mit 10 Stunden 14 Minuten Laufzeit und aus April 2025. Gelesen von Demit Faye, die hat 99 Ergebnisse bei Audible, eine angenehm tiefe Stimme und sie hat schön lebendig gelesen. Caitlin fängt für 3 Millionen Jahresgehalt bei Aurora, einem Tech-Startup, als Leitung der Eventabteilung an und fragt sich die ganze Zeit, welche Art von Events das Unternehmen eigentlich veranstalten will, hatten sie doch bislang damit gar nichts am Hut. Da ihr Start im Unternehmen mit der jährlichen Luxus-Teambuilding-Reise der Top-Führungskräfte übereinander fällt, kommt Caitlin mit und sieht sich in ein Haifischbecken aus gierigen, neidischen KollegInnen geworfen, die alle so ihre kleinen und großen Geheimnisse voreinander haben. Ob Affäre, Schwangerschaft, Polieren von Unternehmensbilanzen oder auch der anstehende millioneneinbringende Verkauf des Unternehmens, den der exzentrische, Churchill-verehrende Geschäftsführer der völlig überraschten Führungsriege verkündet, auf dieser Reise wird vieles ans Licht kommen, was das Leben der Anwesenden zerstören könnte. Als dann eine Kollegin spurlos verschwindet, darf das auf keinen Fall öffentlich werden, um den Deal nicht zu gefährden. Doch was ist mit ihr passiert und geht es ihr gut? Was man wissen sollte, bevor man zu Emma Rosenblums Büchern greift, dich erwartet eine Vielfalt an Charakteren. Die Perspektive wechselt ständig und so erfährst du nach und nach mehr über jede Einzelnen. In diesem Fall haben eigentlich alle Figuren totale Geldgier im Kopf, was ich super abstoßend fand. Aber klar, man vergleicht sich immer mit seinem Umfeld und schielt neugierig oder auch neidisch nach links und rechts. Wenn dann eine neue Kollegin eingestellt wird, die dreimal so viel verdient wie du, ist das natürlich trotzdem ungerecht, auch wenn du ein 1-Millionen-Jahresgehalt hast. Rosenblum schafft es aber trotzdem gut, durch so kleinere Wiederholungen die Lesenden daran zu erinnern, wer jetzt nochmal wer war und welche Eigenschaften, Probleme und Geheimnisse hat. Hätte ich mir bei den vielen Namen sonst auch nicht merken können, insbesondere beim Hörbuch, bin ich ehrlich. Ich fand, es war ein unterhaltsamer und faszinierender Einblick in die Welt der einflussreichen Vielverdiener, die aber immer noch nach mehr streben und den Hals nicht vollkriegen können. Ich arbeite auch in einem Büro, habe sogar verstanden, was das Tech-Unternehmen konkret arbeitet und habe sowas indirekt in meiner Arbeit als Online-Marketing-Managerin auch schon mal genutzt, aber natürlich nicht in der Regio und vor allem nicht in den USA. Insofern wären die Dynamiken, die im Buch beschrieben wurden, sicherlich noch mal nachvollziehbarer für mich gewesen, wenn ich Erfahrungen mit der US-Businesswelt hätte und oder im Top-Management arbeiten würde. Alles in allem fand ich es aber unterhaltsam, insbesondere wie hier durch Informationsvorsprung und Erpressung so manche negative Entwicklung umschifft wird und alles im Endeffekt mehr Schein als Sein ist. Von mir hierfür 4 Sterne. Dann habe ich noch eine ganze Dialogie, die ich eigentlich auf dem haptischen Sub hatte, jetzt gehört, und zwar Unearthed und Undying aus der Unearthed-Dialogie von Amy Kaufman und Megan Spooner. Die sind eigentlich erschienen bei S. Fischer, beziehungsweise ich hatte die Bücherbüchsen-Ausgaben mit 491 beziehungsweise 448 Seiten aus dem Jahr 2022 und ich glaube 23, aber als englisches Hörbuch aus der Bücherei habe ich beide ausgeliehen. Dort sind sie erschienen bei Books on Tape mit 12 Stunden 45 Minuten Laufzeit beziehungsweise 11 Stunden 20 Minuten Laufzeit und aus den Jahren 2018, 2019. Gelesen von Alex McKenna und Steve West, die hatten 73 beziehungsweise 271 Ergebnisse auf Audible. Sie hatte so eine kratzige, freche Stimme, die sehr gut zu ihrem Charakter gepasst hat und hat auch einige Charaktere mit unterschiedlicher Klangfarbe gelesen, also so dass man sie unterscheiden konnte. Er hat den englischen Akzent gehabt, den er als aus Oxford stammender Junge auch gebraucht hat und eine sehr sanfte Stimme, haben mir beide gut gefallen. Die Reihe ist im Endeffekt Tomb Raider im All. Mia muss Geld beschaffen, um ihre kleine Schwester freizukaufen, die in einer Art Sklavenknebelvertrag steckt. Dazu begibt sie sich auf eine gefährliche Plünderungsreise auf den Planeten Gaia, auf der von einer ausgestorbenen Spezies namens die Unsterblichen ein Tempel voller wertvoller Artefakte und voller lebensgefährlicher Fallen errichtet wurde. Die Menschen erhoffen sich von dem Studium der Geheimnisse der Unsterblichen einen neuen Planeten, auf dem sie leben können, oder ein Mittel, um die Erde wieder langfristig gut bewohnbar zu machen für die Fülle an Personen, die sich dort mittlerweile tummeln. Auf Gaia stolpert Mia, der gebildete privilegierte Jules Addison, Sohn des berühmten Mannes, der die Aliensprache zuerst entzifferte, über den Weg. Völlig unbedarft hat auch er sich auf den Planeten geschummelt, um die Schätze der Unsterblichen zu bewahren und zu studieren. Verblüfft stellen beide fest, dass sie gemeinsam deutlich höhere Chancen haben, die Konkurrenz, die mit harten Bandagen kämpft, auszustechen und den Schatz zu heben. Auch wenn ihre Motive nicht unterschiedlicher sein könnten. Eine vorsichtige Partnerschaft bildet sich, aber können sich die beiden wirklich trauen? Und was ist mit der Anziehungskraft, die beide nicht ignorieren können? Es ist ein Jugendbuch, es spielt im All, es erinnert an Indiana Jones und es ist unter anderem von Amy Kaufman geschrieben. Lustiges Geplänkel und Found Family sowie Action und brenzlige Situationen sind also vorprogrammiert und gut schreiben kann die Frau auch noch. Von Megan Spooner hatte ich bislang noch nichts gelesen, habe aber noch ein weiteres Hörbuch und ein Buch von ihr, jeweils auch in Zusammenarbeit mit Amy Kaufman, auf dem Sub. Das Buch hat mir gut gefallen. Zu Beginn war ich ein wenig von der neuen Welt überfordert, in die ich auf Englisch als Hörbuch reinfinden musste. Aber es war unterhaltsam, lustig, spannend und hat am Rande auch einige ernste Themen wie Umweltschutz und Überbevölkerung sowie Vorurteile angesprochen. Von mir für den ersten Band also 4 Sterne. Band 2 knüpft nahtlos an, hat mir aber nicht mehr ganz so gut gefallen. Das lag daran, dass Mia und Jules über weite Teile der Erzählung durch halb Europa trampen, fahren, reisen, während eine Pandemie, Massenhysterie und Co. drohen. Das hat sich für mich ziemlich gezogen. Auf das letzte Drittel kommt dann eine Auflösung, die vielleicht ein bisschen zu rosig und unrealistisch für das bisherige Setup ist. Und vieles, was die Protagonisten verblüfft hat, habe ich auch schon kommen sehen. Auch dass trotz Alien-Invasion tatsächlich keine Panik ausbricht oder die Ökonomie, Gesellschaft zusammenbricht, fand ich unrealistisch. Trotzdem war es noch gut geschrieben und man wollte ja auch wissen, was mit Mia, Jules und Co. als nächstes passiert. Daher mittelmäßige 3 Sterne für den 2. Band. Als nächstes habe ich gehört The Ashes and the Star-Cursed King aus der Crowns of Nyaxia-Reihe von Carissa Broadbent. Das habe ich auch eigentlich als Carlsen-Buch auf dem Sub gehabt mit 623 Seiten aus dem Jahr 2024. Ganz frisch gekauft, aber ich habe es dann trotzdem sehr schnell über Libby ausleihen können. Es ging viel schneller, als ich dachte. Und deswegen habe ich es dann gehört und es ist bei Silberfisch erschienen mit einer Laufzeit von 20 Stunden 19 Minuten aus dem Jahr 2024 auch. Auch das war wieder eine Leserunde mit Becker. Wir wollten ganz gerne den 2. Band direkt anschließen, weil immer 2 Bände aus der Reihe sich um dasselbe Liebespaar drehten. Gelesen von Vanida Karun und Vincent Fellow, die haben 281 bzw. 235 Ergebnisse auf Audible, sind also sehr erfahrene Sprecher, aber nicht unbedingt so meine Favoriten, denn sie übertreiben immer und sprechen auch ein bisschen fake irgendwie. Ja, und seine Stimme hört sich auch irgendwie immer sexy an, egal was er tut. Und ich finde die auch, auf jeden Fall hört sich attraktiv an, die Stimme, gar keine Frage, aber irgendwie passt es halt auch nicht in allen Situationen. Und deswegen sind es beides nicht so meine Favoriten. Düstere Vampir-Romantasy, dieser Band knüpft nahtlos an den ersten an. Und ich kann, fürchte ich, so wirklich gar nichts zur Handlung dieses Mal sagen, ohne nicht direkt zu spoilern. Deshalb verliere ich lieber ein Wort dazu, wie es mir gefallen hat. Ich fand das Buch total unterhaltsam. Es ist düster, passend zur Jahreszeit. Es kommen Vampire und Kämpfe und Liebe und höfische Intrigen darin vor. Außerdem finde ich Carissa Broadbents Erzählstil echt gut. Einzig das Erzähltempo war mir zu ungleichmäßig. Zu Beginn zog es sich für mich ein kleines bisschen aufgrund von Vorkommnissen zu Ende des 1. Bandes. Dann überschlugen sich teilweise die Ereignisse und man kam gar nicht mehr mit, was die Entwicklungen und Implikationen sind und warum manches überhaupt passiert ist. Insofern weiß ich für mich, Gedächtnis wie ein Sieb, dass ich Band 3 oder weitere Teile der Reihe bald abschließen sollte, sonst komme ich gar nicht mehr klar. Von mir hierfür 4 Sterne. Als letztes habe ich gelesen Listen to Your Heart von Betty K. Youette. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Blanc Valais Verlag mit 414 Seiten und im September 2025 erschienen. Das ist so ein bisschen Sex and the City meets Teen Mom. Die Podcaster Maeve und Finn gehen mit ihrem Sex- und Beziehungspodcast Tell Me How You Really Feel gerade durch die Decke, da sie einen Exklusivvertrag von Streamify an Land gezogen haben. Da verkrachen sie sich aufs Übelste. Denn obwohl die beiden jahrelang eine innige, platonische Beziehung hatten, hat Finn sich für Cassidy, seine erste große Liebe, entschieden, nachdem sie doch einmal miteinander im Bett gelandet waren. Maeve kann ihm das nicht verzeihen, doch nun müssen sie sich für den Erfolg zusammenreißen. Für erwachsene Personen, von denen Maeve sogar Psychologin ist, haben sich die beiden sehr unreif verhalten. Der Miscommunication-Trope war mehr als präsent hier. Sie sprechen einfach nicht über ihren Beziehungsstatus und wie sie sich fühlen, obwohl sie das ja quasi scheinheilig in Hörern vermitteln wollen. Und Finn verbockt es auch häufig, sieht dann aber seine Fehler nicht wirklich ein. Darüber hinaus hat Finn Maeve insbesondere zu Beginn des Buches dermaßen die Füße geküsst, dass ich es nicht mehr aushalten konnte. Friends to Lovers liebe ich eigentlich, aber hier war es irgendwie merkwürdig überschattet von der Second Chance Romance, die es nach Finns Beziehung mit seiner Jugendliebe dann geworden ist. Leider gab es dann trotz der Rückblenden zu diesem großen Streit trotzdem noch einen Third Act Breakup, was das Buch ein bisschen zu lang für mich gemacht hat. Maeve fand ich stellenweise auch unsympathisch, weil sie total gierig nach Ruhm und Anerkennung war und die ganze Zeit gejammert hat, dass Finn durch seine berühmte Hollywood-Mutter ja ohne etwas zu leisten sowieso die ganze Aufmerksamkeit bekommt und so weiter. Die Frau hat mich einfach auf Dauer genervt. Deswegen viel Drama rund um offene Gespräche vom Mikro rund um Sex. Interessant als Podcasterin fand ich, dass die beiden sehr erfolgreich einen Videopodcast machen. Eine Entwicklung, die ja auch immer mehr in Deutschland Einzug hält. Und es wurde so einiges rund um das Prozedere des Podcastens erklärt. Ein ganz spannender Einblick hinter die Kulissen, bei dem ich jedoch die authentische Art der beiden nicht mit ihren geskripteten Teaserfilmen, die sie für Streamify gedreht haben, übereinander bringen kann. Insgesamt solide 3 Sterne. Dann wollte ich noch erzählen, dass ich auf einer Lesung von Abby Jimenez war, und zwar in der Thalia Buchhandlung in der Hafen City im Westfield Einkaufszentrum, was relativ neu aufgemacht hat. Es war ein richtig schöner Abend. Die hat ganz, ganz viel erzählt, irgendwie so von ihrem Schreibprozess, und ich fand es total faszinierend, dass sie irgendwie nur auf ihrem Handy schreibt. Also die hat nichts mit Tastatur und sie setzt sich nicht hin oder so, sondern die schreibt halt einfach eine Schlange am Supermarkt und weiß der Kuckuck irgendwie immer zwischendurch und immer nur übers Handy tatsächlich. Das fand ich schon mal richtig, richtig krass. Dann hat sie noch erzählt, dass eigentlich bei ihr alle Männer quasi Green Flags sind, weil sie sich so ein bisschen bei den Frauen auf die Probleme und Konflikte konzentriert und dass sie dann von dem ausgeht, so was braucht denn die Frau, daraufhin dann den männlichen Charakter erschafft und dann so nach dem Motto, wie kann ich den jetzt am besten ans Bein pinkeln, denkt sie sich dann so das schlimmste Worst-Case-Szenario eigentlich aus, was es so gibt, in was für eine Situation jetzt diese beiden mit ihren speziellen Bedürfnissen kommen müssten, um irgendwie besonders herausgefordert zu werden. Das fand ich sehr, sehr interessant. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt davon, was ich da so alles gehört habe. Ja, sie hat, wie gesagt, ganz, ganz viel zu ihrem Schreibprozess erzählt und was sie jetzt noch in den nächsten Monaten für Bücher geplant hat, beziehungsweise was wann bei uns vielleicht auch rauskommt. Unter anderem auch ein Weihnachtsbuch. Ja, bin ich mal gespannt. Von der möchte ich auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen mehr lesen. Ich habe bisher ja 2 Bücher von ihr gelesen. Und dann kann ich noch empfehlen eine Asbach-Uralt-Podcast-Folge von 88 Cups. Das ist ein Podcast, wo so alle möglichen Autorinnen und Autoren interviewt werden. Und dort gab es auch eine Folge mit Amy Kaufman und Megan Spooner. Also wenn ihr 88 Cups und dann die beiden Namen von den Autorinnen eingebt, dann werdet ihr das finden. Und das fand ich auch mal wieder einen interessanten Einblick in so Schreibabläufe und auch gerade bei den beiden so, wer schreibt eigentlich was und wie stimmen sie sich ab. Und sie haben ganz, ganz viel auch so erzählt aus ihrer Jugend und wie sie sich kennengelernt haben und dass sie teilweise schon beieinander gewohnt haben und so weiter. Also fand ich auch sehr interessant, muss ich sagen. Da könnt ihr auch gerne mal reinhören. Das waren jetzt ja schon wieder richtig viele Titel, die ich diesen Monat gehört oder gelesen habe. Und was hat das Ganze für meinen Sub getan? Bei den Büchern habe ich jetzt 145 ungelesene Bücher. Das sind insgesamt 8 weniger als im Vormonat. Ich habe nämlich insgesamt 12 vom Sub erlöst. Davon habe ich 6 gelesen und 6 als Hörbuch gehört. Die 6 gehörten waren Erwachte Magie, Die Seele des Beasts, Vengeance, Unearthed, Undying und The Ashes and the Star-Cursed King. Eingezogen sind aber insgesamt 4, nämlich Band 2 und Band 3 der Crowns of Nyaxia-Reihe von Carissa Broadbent. Band 2 habe ich bei Kleinanzeigen gekauft, wurde dann ja aber hinfällig im Endeffekt. Und Band 3 habe ich von meiner Freundin Ramona ausgeliehen bekommen. Und 2 Titel hat sie mir dann auch noch geschenkt. The Veiled Kingdom von Holly René und 5 the Bye von Holly Jackson. Da habe ich mich sehr gefreut. Bei den Hörbüchern sind wir bei 73 ungehörten Hörbüchern. Das sind insgesamt 2 mehr als im Vormonat. Ich habe zwar 10 gehört, 2 davon vom Hörbuchsub, 6 vom Buchsub, die habe ich ja gerade schon vorgelesen. Erwachte Magie, Die Seele des Beasts, Vengeance, Unearthed, Undying und The Ashes and the Star-Cursed King. Und ich habe auch noch 2 vom Wunschzettel ausgeliehen, die also vorher gar nicht auf dem Sub waren. Insgesamt eingezogen sind aber 12. Ich habe 8 aus der Bibel ausgeliehen, die 2 vom Wunschzettel, das war Today I'll Fall for Him und Trick and Play. 6 vom Buchsub, die erzähle ich jetzt nicht nochmal. Und dann habe ich noch 4 neue Rezensionsexemplare bekommen, und zwar If You Stay Too Long und If You Fly Too Far von Tine Nell, Grand Hotel Avalon von Maggie Stiefvater und For Whom the Bell Tolls von J.C. Lynn. Bei den E-Books habe ich 80 ungelesene Titel, das ist plus minus 0, genau wie im Vormonat. Somit habe ich insgesamt 298 ungelesene Titel. Das sind insgesamt 6 weniger als im Vormonat. Yay, und endlich unter 300. Jiwi, muss ich jetzt nur noch halten, die Zahl. Und zur Erinnerung, ich hatte mir mal vorgenommen, bis maximal 250 abzubauen dieses Jahr. Und davon auch extrem viele normale Bücher und nicht so viele Hörbücher. Und E-Books vor allen Dingen auch nicht. Wir werden mal gucken, wo wir hinten bei rauskommen, aber es wird nicht, weiß ich nicht, wenn ich 290 schaffe, dann bin ich, glaube ich, schon froh insgesamt, ehrlich gesagt. Wie war euer Lesemonat Oktober und habt ihr weihnachtliche Bücher geplant und wenn ja, welche für den November? Lasst es mich gerne wissen, zum Beispiel auf buicherreich.net in den Kommentaren. Bis dann! Ach und PS, nochmal ein bisschen Werbung in eigener Sache für alle die, die es vielleicht vergessen haben oder die neu dazugestoßen sind. Ich vertreibe auf meiner Webseite und auch bei Etsy weihnachtliche Magnete für ein paar Euro pro Magnet. Und falls ihr einen Adventskalender selber bestückt, vielleicht für eine Person, die gerne Bücher mag, dann schaut gerne mal bei mir vorbei, einfach buicherreich.net und dann auf den Shop klicken. Ich würde mich freuen. Ciao!
Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de/podcastbuicherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich@gmail.com. Wenn ihr diesen Podcast über iTunes abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Dies ist ein privater Buch-Podcast, in dem ich nur meine eigene private Meinung wiedergebe. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.
Free Audio Post-Production. By Alphonic.com.